London, Juli 1469. Was für ein abscheulicher Tag, nörgelte Lucas Durham. Ein grauer Himmel hing über dem Tower of London. Es nieselte und es war ungewöhnlich kalt für die Jahreszeit. Ich finde es wirklich grausam von dir, mich hierher zu verschleppen, Julian. Und derweil sitzt dein Knappe behaglich daheim und ergeht sich in seligem Nichtstun. Er hat ein Bein gebrochen, Lucas. Die Ankunft des Constable of the Tower ersparte Julian weitere Debatten. Man hatte sie in der Wachkammer des Wakefield Tower warten lassen und als der Befehlshaber eintrat, schüttelte er sich die Regentropfen aus den langen Haaren, ehe er Julian mit kühler Höflichkeit begrüßte und zu Henry führte. Dem abgesetzten König war genau ein Raum zugestanden worden. Ein achteckiges Gemach im ersten Obergeschoss. Groß, aber zugig. An einer der acht Seiten stand ein Bett mit schlichten Vorhängen, nahe der Tür ein Tisch mit zwei Schemeln und dem Bett gegenüber befand sich in einer Nische hinter einem Wandschirm eine kleine Kapelle. Julian hörte Henry dort vor sich hin murmeln und machte sich bemerkbar. »Gott zum Gruße, Sire!« Henry ließ die gefalteten Hände sinken und wandte den Kopf. Sein Haar war spärlich geworden und hatte eine gelblich-weiße Farbe angenommen. Das bleiche Gesicht war gefurcht. Ein Greis von 48 Jahren.
»Warringham, wie freundlich von euch!«
Verstohlen atmete Julian auf. Henry hatte ihn erkannt. Also war heute ein guter Tag. Ein Tag der Klarheit. Vor 4 Jahren war der König seinen Feinden ein zweites Mal in die Hände gefallen. Mutterseelen allein war er an einem Novemberabend auf dem Rücken eines Kleppers durch einen Wald geirrt und von einer yorkistischen Patrouille aufgelesen worden. Sie hatten den König nach London gebracht und seither residierte Henry im Tower of London. Es war nicht Lancaster-Treue oder Ergebenheit für diesen Jammerkönig, die Julian bewogen, ihn hin und wieder zu besuchen, sondern Scham. Während der Rückzugsgefechte zu jener Zeit, als der lancastrianische Widerstand zusammengebrochen war, hatten er und seine Gefährten den König irgendwie vergessen. Niemand hatte ihn beschützt. So war er ihren Feinden in die Hände gefallen, von allen verlassen, und Julian hatte ein schlechtes Gewissen.
»Reicht mir den Arm, mein junger Freund«, bat Henry.
Und als Julian der Bitte folgte, stützte der König sich schwer auf ihn und ließ sich schlurfend zum Tisch geleiten, wo er auf einen Schemel sank.
»Was verschlägt euch nach London?«
»Ich komme aus Brügge und wir haben heute Morgen hier am Woolkey festgemacht.«
»Was gibt es Neues? Habt ihr Marguerite gesehen? Und Edouard?«
»Nachdem ich in Burgund war, bin ich nach Harfleur gesegelt und habe sie besucht. Die Königin und der Prinz senden euch ergebene Grüße und sehnen den Tag herbei, da ihr euch wiederseht, Sire.«
Tatsächlich hatte Marguerite ihren Gemahl mit keinem Wort erwähnt. Der Prinz hingegen hatte nach seinem Vater gefragt, wenn auch eher pflichtschuldig. Aber daraus konnte man Edouard keinen Vorwurf machen. Mit 9 hatte er seinen Vater zuletzt gesehen. Heute war er ein stattlicher junger Mann von beinahe 16 Jahren, von allen Damen des französischen Adels umschwärmt und vermutlich war Henry dem Prinzen ebenso peinlich wie Julian.
»Harfleur, gehört uns das noch?«
»Nein, Sire. Nichts gehört uns mehr dort drüben außer Calais.«
»Ah, natürlich. Ich habe den großen Krieg verloren, nicht wahr? Herrje, Marguerite war so böse deswegen. Wahrlich und wahrlich.«
Julian unterdrückte mit Mühe ein Grinsen. Er konnte sich unschwer vorstellen, wie sie ihrem kriegsmüden Gemahl zugesetzt hatte.
»Ich schätze, heute ist sie dankbar. Denn ihr Cousin Louis bietet ihr seit Jahren Obdach und Schutz. Und das könnte er kaum, wenn wir den Krieg gewonnen und sein Vater Frankreich endgültig verloren hätte. Denn dann wäre Edward of March jetzt König von Frankreich.«
Henry nickte.
»Die Wege des Herrn sind unergründlich, Warringham. Aber hier zeigt sich die Vollkommenheit seines Plans.«
»Amen.« Julian bemühte sich, nicht gar zu sarkastisch zu klingen. »Und in seiner grenzenlosen Weisheit hat Gott beschlossen, unseren einstigen Todfeind Frankreich nun vielleicht noch zu unserem Verbündeten gegen Burgund zu machen.«
»Gegen Burgund? Ich dachte, Edward hat ein Bündnis mit Burgund geschlossen und dem Herzog seine Schwester zur Frau gegeben.«
»Junge, Junge«, dachte Julian verwundert, »im Moment bist du wirklich gut beieinander, Henry.
»Das stimmt, Mylord. Aber es gibt eine Rebellion gegen Edward. Möglicherweise wird er nicht mehr lange König sein.« Henry riss die Augen auf.
»Wollen Sie mir die Krone etwa zurückgeben?«
Julian sah, dass der Gedanke den König mit Grauen erfüllte. Früher hätte ihn das wütend gemacht.
»Nein, Sire.
Edwards Bruder, der Duke of Clarence, soll die Krone bekommen.« »Da die yorkistische Königin ihrem Gemahl bislang nur Töchter geboren hat, ist Clarence sein Erbe. Und Warwick hat außerdem das Gerücht in die Welt gesetzt, Edward of March sei ein Bastard und nicht Richard of Yorks Sohn. Darum gehöre die Krone ohnehin Clarence.«
»Wie kann er es wagen?« rief der König aufgebracht. »Warwick bezichtigt Cicely Neville des Ehebruchs? Eine der tugendhaftesten Damen Englands, die obendrein die Schwester seines Vaters ist.«
Julian nickte. »Das tut er, mein König. Warwick ist inzwischen jedes Mittel recht, um Edward zu entmachten.«
»Aber warum?
Er hat sich schon einmal so schwer versündigt, indem er mich verriet. Warum will er seine Seele ein zweites Mal mit solch einem Frevel in Gefahr bringen?«
»Tja, warum?« dachte Julian.
»Weil Edward erwachsen geworden war und sich Warwicks Kontrolle entzogen hatte. Und er fürchtete den Verlust seiner Macht.
Clarence ist ein schwacher Charakter und ein Trunkenbold, Sire. Er würde Warwick die Regentschaft überlassen. Warwick gedenkt, ihn mit seiner ältesten Tochter zu vermählen, auf dass seine Nachkommen die Krone tragen werden. Ich schätze, eigentlich hätte er sie am liebsten selbst, aber das wagt er nicht.«
»Wehe dir, Cousin Warwick. Ich fürchte um dich.«
»Ich auch«, dachte Julian. »Außerdem hat Edward ein Bündnis mit Burgund geschlossen, obwohl Warwick immer für Frankreich plädiert hat. Aber ich nehme an, das Schlimmste in Warwicks Augen sind die Woodvilles, die Sippschaft der yorkistischen Königin Elizabeth.
Sie war Marguerites Hofdame, nicht wahr? Eine fromme, bescheidene, sittsame Frau.«
Es war das höchste Lob in Henrys Repertoire.
»Das war sie einmal, aber der Hochmut und die Zurückweisung der Lords haben sie ein wenig härter gemacht, als sie früher vielleicht war. Allerdings ist nicht sie das Problem, sondern ihre große Familie. Die Kritiker nennen die Woodvilles habgierig und maßlos. Vier von Elizabeths Schwestern haben vier der begehrtesten jungen Magnaten Englands geheiratet. Ihr Vater ist Lord Treasurer und in den Adelsstand erhoben worden. Er darf sich neuerdings Earl Rivers nennen. Warwick hat seit jeher jeden mit Missgunst betrachtet, der seine Macht schmälert. Blackwell Herbert zum Beispiel verabscheut er mit einer Leidenschaft, die mir nie so recht begreiflich war. Unser Cousin Warwick, Sire, ist ein Mann, der einen Groll lange hegen und nähren kann. Und nun glaubt er, seine Stunde sei gekommen. Aber um ehrlich zu sein, mir ist es gleich, wenn die Yorkisten sich gegenseitig an die Kehle gehen.«
»Ihr müsst euer Herz vom Hass auf unsere Feinde befreien, mein junger Freund. Nichts Geringeres verlangt Gott von uns.«
»Das hätten Megans Worte sein können«, fuhr es Julian durch den Kopf.
»Ihr habt gewiss recht, Sire. Aber meine Großmut ist nun einmal nicht so königlich wie eure.«
Er verabschiedete sich bald. Lucas hatte es sich derweil in der Wachkammer gemütlich gemacht. Er hatte den Soldaten einen Krug Wein abgekauft und leerte ihn nun mit dem diensthabenden Sergeant.
»Können wir?« fragte Julian.
Lucas nickte und stand auf.
»Was immer du sagst, Onkel.«